Na. Der Grund, warum es erlaubt ist, also jetzt haben wir gesagt, verboten ist es, Statuen herzustellen von Dingen, die eine Seele haben, und Bilder zu zeichnen von Dingen, die eine Seele haben. Das haben wir jetzt als Zusammenfassung gesagt. Warum geht es nur um Sachen, die eine Seele haben? Manche Ulama, wie unter ihnen Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, der große Tafsir-Gelehrte und Schüler von Ibn Abbas, war der Ansicht, dass es auch um Dinge geht, die keine Seele haben, wie zum Beispiel Bäume und Pflanzen. Und die Mehrheit der Ulama sagt, nein, es geht nur um Sachen, die eine Seele haben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi sagt, Ahyu ma khalaqtum, macht lebendig, was ihr erschaffen habt. Ja? Und das bezieht sich zweifellos auf Dinge, die Haya haben, die ein Leben haben, das heißt, die eine Seele haben. Und manche argumentieren und sagen, ja, wieso das denn? Am Ende, Allah sagt doch im Hadith, so sollen sie doch ein Korn erschaffen. Das ist eine Herausforderung. Darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ihr wollt einen Menschen nachbilden, versucht doch erstmal eine Ameise zu machen. Wenn ihr das nicht könnt, dann versucht doch etwas zu machen, was nicht mal eine Seele hat. Nicht mal das werdet ihr können. Okay? Aber das ist inshallah ta'ala halal nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama. Al-Bukhari Muslim beliefert einen weiteren Hadith über Aisha radiallahu anha, in dem sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يطاهئون بخلق الله. Diejenigen Menschen, die am jüngsten Tag am strengsten bestraft werden, sind diejenigen, die die Schöpfung Allahs nachahmen wollen. Ich glaube, dieser Hadith ist eindeutig zu sehen, dass es eben eine der großen Sünden ist. Ebenfalls überliefern sie über Abdullah ibn Abbas, also Bukhari Muslim, er sagte, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Bildhauer ist in der Hölle. Jeder Bildmacher ist in der Hölle. Aber die Erklärung für Bildmacher haben wir gesagt, was davon gemeint ist und was davon nicht gemeint ist. Am jüngsten Tag, heißt es, wird für jedes Bild, was er gemacht hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Seele erschaffen, durch die er bestraft wird. Das heißt, er hat versucht, irgendeinen Menschen zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft eine Seele zu diesem Menschen, den er versucht hat zu machen. Und diese Seele wird ihn in der Hölle, in Jahannam heißt es wortwörtlich, bestrafen werden. Der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jeder Bildhauer, jeder Bildhersteller ist in der Hölle. Was bedeutet das? Das bedeutet, bei Ahl Sunnah wal Jama'ah, dass er in der Hölle ist, solange Allah subhanahu wa ta'ala ihn in der Hölle haben will. Ansonsten, wenn er ein Muwahhid war, wenn er ein Muslim war, dann bleibt er nur so lange darin, wie er eben Allah subhanahu wa ta'ala ist, für richtig hält, dass er bestraft wird. Und dann geht er raus ins Paradies. Bei Al-Mu'tazila und Al-Khawarij ist hiermit gemeint, dass die Person ewig in der Hölle bleibt, weil sie ihn ja im Jenseits, jemand der große Sünden begeht, im Jenseits betrachten sie ihn als einen Kafir, der ewig in der Hölle bleibt. Warum? Weil sie ihm nur Teile der Hadithe betrachten. Also sie betrachten diesen Hadith und lassen die anderen Hadithe weg, und Ahl Sunnah Jama'ah, sie betrachten alle Hadithe insgesamt. Das ist immer das Problem bei den Sekten. Na, ebenso überliefert wird bei Bukhari, bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Wer in diesseits ein Bild macht, so wird von ihm yawm al-qiyama verlangt werden, dass er darin eine Seele einhaucht, und er wird dazu nicht imstande sein. Und Muslim überliefert über Abu al-Hayyaj, er sagte, Ali radiallahu anhu sagte zu mir, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. علي بن أبي طالب رضي الله عنه sagte zu Abu al-Hayyaj, soll ich dich nicht hinaussenden aus dem gleichen Grund, wegen dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mich auch hinausgesandt hat. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt, ja? Nach der Schlacht von Hunain, nachdem die Beute verteilt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt. Und dann kam er zurück, zur Abschiedspilgerfahrt und hat mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj gemacht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte Ali ibn Abi Talib natürlich, um den Leuten den Islam zu lehren und so, aber unter anderem, dass er kein Bild lassen soll, es sei denn, er vernichtet es. Das heißt, jedes Bild, was er sieht, soll er vernichten, verwischen, wie auch immer, zerstören. Und jedes Grab, das erhöht ist, soll er wieder dem Boden gleich machen. Und wie kann man Bilder verwischen und so? Das geht einfach, kommt auf das Bild an. Ja, wenn es eine Statue ist, reicht es, dass man den Kopf abmacht. Und wenn es ein Bild ist, dann reicht es, dass man eben das Bild so verunstaltet, dass man es nicht mehr als Bild erkennen kann, indem man es zum Beispiel zerreißt oder wie auch immer. Ja? Oder wenn es sich um Wasserfarben handelt, indem man einfach die Wasserfarben übermalt und das wegmacht. Ja? Je nachdem, was eben für ein Bild ist. Und jedes erhöhte Grab sollte er auch dem Boden gleich machen, das ist zum Beispiel wie diese Mausoleen. Ja? Diese Mausoleen, die gebaut werden über den Gräbern, eine im Islam absolut verbotene Sache, auch wenn sie, wie ich gehört habe, in den meisten muslimischen Ländern solche Sachen gemacht werden. Und wenn es nur ist, Sachen wie Grabsteine drauf tun oder Lampen, all die Sachen sind absolut verboten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, La'ana al-muttakhid, der Gesandte als verfluchte al-muttakhidina alaiha al-masajid wa suruj. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diejenigen verflucht, die auf die Gräber Moscheen bauen und diejenigen, die Lampen auf die Moscheen setzen. Und all dies gehört zur Jahiliyyah, da kannst du wirklich sehen, den Zustand von vielen Muslimen heutzutage noch, ja, und wo man wirklich anfangen muss, wenn man den Leuten den Islam beibringen will. Man fängt beim Tauhid an, einfach, so ganz einfach. Ja. Deswegen befinden wir uns auch hier. Und das gehört zu den großen Sünden. Und die Gründe dafür sind ganz einfach, weil es zu Ashirk führt und geführt hat und immer führt. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat. Damit keiner sagt, ja, ich mache das nicht, weil ich diesen Grabesbewohner anbeten will. Das mag zwar auf dich zutreffen, aber trifft nicht auf alle Menschen zu, wie dem auch sei. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Und das ist eine Sache, müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Wenn etwas haram ist, dann muss es nicht nach deinen Vorstellungen verboten sein. Also du verstehst, du, zum Beispiel Zinsen nehmen und geben ist haram. Allah hat die Zinsen verboten im Koran. Jetzt muss es nicht nach deiner Vorstellung die Grenzen setzen. Also die Grenzen, die Allah gesetzt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind eben diejenigen, die Gelehrten im Fiqh uns verdeutlicht haben. Wenn sie sprechen von Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'a und sie sagen, was für Arten es gibt von Produkten, wo es Zinsen gibt und was diese Form, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen bei einem Handel, damit eben Zinsen nicht damit involviert sind. Da kommst du nicht und sagst, ja, aber das macht doch nichts, wenn ich das einmal mache. Ja? Die Sache ist einfach so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verbietet, dann verbietet er es und er setzt die Grenzen und er sagt dir, was erlaubt ist, was verboten ist. Nicht du. Weil einer der Ilal oder einer der Hikam, warum Allah etwas verbietet, ist, damit er sieht, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Allah hat kein Problem damit, den Zins abzuschaffen. Ja? Allah kann das. Aber er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran an seine Gesetze. Und er will sehen, auch die Grenzen, die er setzt, wer hält sich daran, wer nicht. Viele Menschen halten sich nicht daran, sondern sie halten sich lieber an ihre angebliche Vernunft. Sie sagen, das ist kein Problem. Wie soll man denn sonst heutzutage ein Objekt kaufen, wenn man nicht Kredit aufnehmen kann? Und wem schadet das schon? Die Bank ist einverstanden, ich bin auch einverstanden. Warum ist es dann verboten? Ja, das ist das Problem. Du setzt dir deine eigenen Grenzen. Nein, Allah hat die Grenzen selbst gesetzt. Wir wissen, dass zweifellos der Grund oder einer der Gründe, warum das Schauen auf fremden Frauen verboten ist, das Anfassen von fremden Frauen verboten ist, das Alleine sein mit fremden Frauen verboten ist, ist zweifellos, weil es alles am Endeffekt zu Zina führen kann. Tayyib. Jetzt kommt einer und sagt, ja, aber diese Person kenne ich und wir haben niemals etwas Schlechtes im Sinne und so. Das ist nicht deine Sache. Dich geht das, warum setzt du dir selbst die Grenzen? Allah subhanahu wa ta'ala, einer der Gründe, warum er die Sachen verboten hat, mag das sein. Und der zweite Grund ist aber immer, er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Ja. Also wie gesagt, wenn etwas haram ist, dann ist es nicht dein Job, die Grenzen dafür festzusetzen, sondern dein Job ist, das umzusetzen, was Allah von dir verlangt hat. Ja. Das ist das erste Kapitel für heute. Alhamdulillah. Und jetzt machen wir ein paar Minuten Pause. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Fragen zu diesem Thema. Und dann machen wir inshallah weiter. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wir kommen zu einem weiteren und letzten Kapitel für heute. Auf Arabisch. Babun ma ja'a fi kathratil halif. Es geht darum, dass jemand viel schwört. Dass jemand viel schwört. Was hat das Thema mit At-Tawhid zu tun? In einer Hinsicht, das Schwören darf nur bei Allah subhanahu wa ta'ala sein und eine seiner Eigenschaften, aber das ist hier weniger gemeint, das darüber haben wir auch schon gesprochen, sondern hier ist gemeint, dass man, wenn man viel schwört, dann weist es darauf hin, dass die Person Allah subhanahu wa ta'ala nicht so sehr verherrlicht. Weil wenn das Schwören bei dir keinen Wert mehr hat, und man schwört bei was? Man beschwört bei etwas Gewaltigem. Man darf nur schwören bei dem Gewaltigsten überhaupt, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn das für dich ein alltägliches Brot ist, dann hat das für dich keinen Wert mehr, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala schwörst. Und deswegen gehört es zum vollkommenen Tawhid, dass man zu richtigen Zeitpunkt schwört und auf die richtige Weise. Aber das Schwören an sich kann sein, es ist haram, kann sein, es ist makruh, kann sein, es ist mubah, kann sein, es ist eine Sunna und kann sein, es ist fard. Kann alles sein. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch öfter geschworen und gerade wenn er zum Beispiel gefragt worden ist, bist du wirklich Allahs Gesandter und von ihm geschickt zu den Menschen? Dann sagt er, ja, ich schwöre bei Allah, dass es so ist. Ja? Also es gibt Stellen, bei denen man es muss. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist das erste Unterkapitel, وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Das heißt, bewahrt eure Schwüre. Bewahrt eure Schwüre oder achtet auf eure Schwüre. Was bedeutet das? Achtet auf eure Schwüre. Naja, es kann drei Aspekte beinhalten. Es kann bedeuten, schwört nicht zu viel. Achtet auf eure Schwüre. Schwört nicht zu viel. Zweitens, achtet auf eure Schwüre. Das heißt, wenn ihr geschworen habt, dann brecht euren Schwur nicht. So achtest du auf deinen Schwur. Drittens, achtet auf eure Schwüre. Wenn ihr nämlich gebrochen habt, sollt ihr eure Sühneleistung machen, Kafara. Ja? All diese drei Bedeutungen können auf diese Ayah zutreffen. Und es gibt einen schönen Grundsatz, den kann man sich merken. Wenn in einer Ayah Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen verstehen, und die schließen sich gegenseitig nicht aus. Und wir haben keinen Beweis, dass die eine Bedeutung eher gemeint sein soll als die andere. Dann sind alle Bedeutungen damit gemeint. Hiermit, es gibt verschiedene Arten zu schwören. Das ist aber ein Thema des Al-Fiqh, weniger als hier Tawhid. Und deswegen möchte ich nur sporadisch darauf hinweisen. Es gibt Schwüre, bei denen man Sühneleistung machen muss. Es gibt Schwüre, wenn man sie macht, bei denen braucht man keine Sühneleistung machen. Zum Beispiel, schwört und aber den Schwur gar nicht meint. Also im Arabischen ist es so, dass die Leute, wenn sie sprechen, sie sagen sehr oft bei Allah, also Wallah, aber sie meinen das gar nicht. Ja, das ist einfach nur eine Art Redewendung geworden. Und ich weiß nicht, das ist auch in anderen Sprachen so, bei euch so. Ja. Das heißt, wenn eine Person den Schwur gar nicht gemeint hat, dann gilt der Schwur auch nicht. Ja. Und Allah sagt das ausdrücklich im Koran: La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum in Surat al-Ma'idah, Vers 89. Könnt ihr das nachschlagen, und auch in Surat al-Baqarah gibt es das. Ja. Ansonsten, der Beweis dafür, also wir haben gesagt, wie achtet man auf seinen Schwur? Indem man nicht zu viel schwört, indem man, wenn man schwört, nicht den Schwur bricht, indem man, wenn man den Schwur gebrochen hat, die Kafara macht, richtig? Aber die Sache ist relativ. Wie ich gesagt habe, schwört nicht so viel, das kommt drauf an. Wann man schwört, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Wenn man geschworen hat, soll man seinen Schwur nicht brechen, richtig? Gilt das immer? Nein. Es gibt Fälle, wo man seinen Schwur brechen soll, wo es eine Sunna ist. Es kann sogar Wajib sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du etwas geschworen hast, und dann findest du heraus, dass es doch besser wäre, was anderes zu tun, als das, was du geschworen hast, dann mache deine Sühneleistung und mach das, was besser ist. Beispiel dafür: jemand hat geschworen, dass er niemals mehr mit der Person XY reden will. Niemals. Er sagt, ich schwöre, ich werde mit der Person nie wieder reden. Aufgrund von Sünden, die er begangen hat, in seinem Zorn hat er das gesagt. Auf jeden Fall, irgendwann merkt er, es wäre für die Da'wah doch viel besser, weil er hat nämlich keinen Gelehrten vorgefragt. Jetzt nachher fragt der Gelehrte sagt ihm dann, das hättest du nicht tun sollen. Und dann sagt er, okay, wenn der Gelehrte sagt, ich soll doch mit der Person wieder Kontakt aufnehmen, dann macht er seine Sühneleistung und dann redet er wieder mit der Person. Und das ist ein ausdrücklicher Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Ihr seht, öfter befinden wir Bukhari und Muslim. Also das sind ganz interessante Bücher, da kann man sehr viel draus lernen. Und wenn man dann Sühneleisten machen muss, dann wäre es nur als Hinweis darauf, nicht fasten. Wenn man denken, fasten, nein. Bei Sühneleistung muss man entweder einen Sklaven befreien, wenn das nicht möglich ist, wenn es entweder einen Sklaven befreien, oder man speist 10 arme Menschen, oder man kauft ihnen 10 armen Menschen Kleidung. Eine von den drei Sachen darfst du machen, wie du möchtest. Such dir aus, was du willst. Ja? Und sollte alle diese drei nicht möglich sein, könntest du alle drei nicht machen, dann darfst du 3 Tage fasten und deine Sühneleistung machen. Wenn du erst fastest, dann hast du genau das Gegenteil gemacht von der Eier, und dann musst du das einfach gerade nochmal machen. Das heißt, musst du trotzdem musst du trotzdem die Sühneleistung noch einmal machen, weil das Fasten gilt dann nicht. Und diese 3 Tage, die man fastet, ist besser, man macht sie hintereinander aufgrund einer Qira'a von Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda. Ja, so, das haben wir erwähnt. Dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Al-Halifu manfaqatun lis-sil'a, mamhaqatun lil-kasb. Bukhari und Muslim wieder haben uns ein Hadith überliefert. Ihr seht interessanterweise, das Kitab al-Tawhid, das besteht aus was? Aus Ayat und Hadith. Und die Hadithe, 99% davon, ohne dass ihr die Zahl jetzt beim Wort nimmt, sind alles sahih. Und der größte Teil davon ist entweder aus Bukhari oder Muslim. Ja? Und damit wir sehen, was das Buch an sich ist. Das Beste, was wir sagen, ist die Erläuterung. Ich erzähle euch immer den Hadith, die Ayah, das steht was im Originalbuch. Und was ich dann erkläre, ist die Erläuterung dazu. Ja. Das heißt, der Prophet sagte, zu schwören fördert den Verkauf der Ware. Zu schwören fördert den Verkauf der Ware. ist allerdings für den Erwerb zerstörerisch. Gemeint ist ganz einfach, wenn jemand immer schwört beim Verkaufen und sagt, zum Beispiel, ist diese Qualität gut, sagst du, Wallahi, das ist die beste Qualität, die es gibt. Das überzeugt den Kunden und deswegen führt es dazu, dass der Kunde kauft. Also das heißt, dein Geschäft floriert, dein Geschäft. Ja. Allerdings ist dieses Schwören zerstörerisch für deinen Erwerb. Was heißt zerstörerisch für deinen Erwerb? Gemeint ist, du kannst zwar ein paar Euros dadurch einnehmen, allerdings Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, zerstört er dir dieses Geld durch irgendeine Art, wie er will. Indem er zum Beispiel deinem Kind eine Krankheit gibt, wodurch du dein ganzes Geld daran investierst, dann hast du von diesem gar nichts gehabt. Oder es anders zerstört, durch tatsächlich richtige Gewalt. Oder kann sein, Allah subhanahu wa ta'ala auch nimmt den Segen weg, was ist zweifellos nicht weit hergeholt ist. Ja. Also das heißt, diese Arten können beinhaltet. Ebenfalls sagte Salman, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ushaymitun zan wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bida'atah لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith: Es gibt drei Arten von Menschen, zu denen Allah nicht sprechen wird. Und er wird sie auch nicht reinigen, läutern, und sie werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige, der Zina begeht, der Arme, der überheblich ist, und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Ware gemacht hat. Immer wenn er kauft, schwört er, und immer wenn er verkauft, schwört er. Und das ist natürlich der entscheidende Teil, der letzte Teil, den wir, aber trotzdem versuchen wir auch den Rest zu verstehen. Erstens einmal, es gibt drei Gruppen von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala am Yom al-Qiyamah nicht ansprechen wird. Was heißt das? Das heißt, die anderen wird er ansprechen, richtig? Ja. Das heißt, also, was wir aus dem Hadith lernen wollen, ist, Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Das ist eine Eigenschaft Allahs. Und es gibt unglaublich viele Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sich das Sprechen, oder der Prophet Allah das Sprechen zuschreibt. Ganz einfach nach der Aqidah von Ahl Sunnah Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala spricht auf eine Art und Weise, die er weiß genau wie, wir wissen nicht wie. Und wir glauben, dass es tatsächlich so der Fall ist und dass man ihn hören kann, wenn er spricht und so weiter und so fort. Ohne dass wir denken, dass Allah so spricht wie ein Mensch. Drei Gruppen. Die erste ist diejenige, und sie werden schmerzhaft, Allah wird sie nicht rein sprechen, seelisch sprechen sozusagen, und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige, der Sinner begeht. Damit ist gemeint, jemand, der schon älter geworden ist. Muss nichts. Ja? Jemand, der älter geworden ist, schon anfängt, weiße oder graue Haare zu bekommen und Zina begeht. Warum? Weil der Jugendliche, der Zina begeht, da gibt es noch einen Grund dafür. Das heißt, er hat ein starkes Verlangen und wenn er Zina begeht, ist der Zina natürlich haram und nicht zu rechtfertigen, aber es gibt einen Grund, warum er das gemacht hat, weil er sich selbst vielleicht nicht unter Kontrolle hatte. Aber jemand, der dieses Bedürfnis eigentlich nicht mehr hat, oder besser gesagt, darum geht es ja, er hat dieses Bedürfnis nicht mehr und begeht diese Sünde trotzdem, das weist darauf hin, dass er ein unglaublich schwarzes Herz haben muss, weil er hat, obwohl er das Verlangen nach dieser Haram-Sache nicht hat, sagt er, ich mache es aber trotzdem, obwohl es haram ist. Verstanden? Anderes Beispiel, jemand, der in einer Notlage, sagen wir mal eine Person, die Zinsen nimmt und sagt, also ich brauche ein Haus zum Wohnen und auf Dauer ist das billiger und so, er macht das zum Beispiel, okay? Und eine andere Person, die schon ein Haus hat und die jetzt nur ein Haus, zweites Haus kauft, damit sie zum Beispiel damit weiter Handel treibt und finanziert es wieder durch einen Kredit. Beides ist haram, zweifellos. Aber eine Person, die nicht einmal das Bedürfnis danach hat, die ist reich genug, macht trotzdem ein Zinsgeschäft. Das weist darauf hin, dass es ihm völlig egal ist, das, was Allah verboten hat. Ja? Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Wenn er ein bisschen Iman im Herzen hat, dann kann es sein, dass seine Shahwa, sein Bedürfnis nach dieser Haram-Sache größer ist als sein Iman. Das kann sein. Ja? Aber wenn er überhaupt kein Bedürfnis hat, was bringt ihn dann dazu, dass der Iman ihn nicht kontrolliert? Wahrscheinlich die Tatsache, dass kein Iman vorhanden ist. Oder sehr wenig Iman vorhanden ist. Und dass dieser Wunsch danach zu sündigen größer ist als, subhanallah, sein Iman in seinem Herzen. Genauso der Arme, der überheblich ist. Der arme Überhebliche, weil normalerweise, wer ist überheblich? Jemand, der reich ist. Okay? Der ist überheblich anderen Menschen gegenüber und sagt, ich habe das bessere Auto als du. Aber wenn jemand arm ist und auch noch überheblich ist, das ist eine Katastrophe. Das heißt, das weist wieder darauf hin, dass in seinem Herzen also vieles kaputt sein muss. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, jemand, der Allah zu seiner eigenen Ware macht. Das heißt, Allah ist seine Ware. Gemeint ist, immer wenn er kauft, verkauft, immer sagt er, Wallah, 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 Wallah. Das heißt, er schwört immer bei Allah. Er will die Ware nur verkaufen, ihm ist wurscht wie. Er nutzt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen dazu aus, diese Ware zu verkaufen. At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, hat diesen Hadith überliefert. Und der Autor, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagte, der Sanad ist davon sahih. Wallahu ta'ala, a'lam. Dann gibt es einen weiteren Hadith von Imran ibn Hussein, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Besten meiner Umma sind die Leute meiner Generation und dann die danach und dann die danach. Imran sagte, ich weiß nicht, hat er drei Generationen danach erwähnt oder zwei. Und dann sagt er, ich lese ja gerade schon den deutschen Teil vor, ne? Na egal. Dann sagt er, und hiernach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl nicht von ihnen verlangt worden ist, Zeuge auszusagen. Und sie betrügen und man vertraut ihnen nichts an. Und sie versprechen, halten es aber nicht. Und es wird unter ihnen Fettleibigkeit auftreten. Noch einmal, dieser Hadith, liebe Geschwister, Imran ibn Hussein radiallahu anhu sagte, die Besten meiner Umma sind die Leute meiner Generation. Gemeint sind die besten Menschen, sind die Menschen zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Muslime dort. Dann die danach, das sind die Tabi'in. Und dann die danach, das sind die Atba'at-Tabi'in, das heißt die Generation, die nach den Tabi'in kam. Da sagte Imran, ich weiß nicht, hat er das zwei oder dreimal gesagt. Die bekannte Version ist, dass es zweimal gesagt hat. Weil das sind dann drei Generationen, Sahaba, Tabi'in und Atba'at-Tabi'in. Wallahu a'lam. Und dann sagt er, und das ist übrigens, das sind die ersten drei Generationen, die man nennt, wenn man sagt, As-Salaf As-Salih. As-Salaf As-Salih, die rechtschaffenen Salaf. Salaf auf Arabisch ist etwas, was vergangen ist, okay? Salafa ist etwas, was vergangen ist. Und man meint damit eben die Leute dieser ersten drei Generationen. Dann sagt er, und danach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat, zu bezeugen. Und sie betrügen, obwohl man, und ihnen wird nicht anvertraut. Was heißt, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat, zu bezeugen? Gemeint ist, Wallahu a'lam, es gibt verschiedene Auslegungen dazu, aber eine der klarsten Auslegungen ist, sie bezeugen, sie gehen zu Gericht oder sie gehen irgendwo hin und sagen, ich habe das und das gesehen und machen eine Zeugenaussage und lügen dabei. Und sie lügen dabei. Man hat sie nicht einmal gefragt, aber sie haben ja diese schlechte Absicht, sie möchten ja dafür sorgen, dass jemand sein Recht nicht bekommt und dass irgendjemand ungerecht behandelt wird. Deswegen gehen sie hin, obwohl sie nicht mal gefragt worden sind und machen ihre Zeugenaussage. Ja? Und das gehört zu den größten der großen Sünden. Das steht nicht im Widerspruch eben zur Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: "Ala ukhbirukum bi khayri ash-shuhada alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha." Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Soll ich euch verkünden, wer die besten Zeugen sind. Soll ich euch verkünden, wer die besten Zeugen sind? Dann sagte er, das ist derjenige, der die Zeugenaussage macht, noch bevor man ihn dazu auffordert. Ja? Und das ist nach äußerlichen Bedeutung offenkundig, ist das direkt der Widerspruch zu dem ersten Hadith. Sie sagen aus, obwohl gar nicht von ihr verlangt worden ist. Nein. Die Antwort ist ganz einfach, es kommt darauf an. Wie gesagt, erste Antwort war, gemeint ist im ersten Hadith, sie machen eine Zeugenaussage und lügen dabei. Und dann steht es schon nicht im Widerspruch mehr mit dem ersten Zeitpunkt. Die zweite Auslegung ist, manche Ulama haben gesagt, es kommt darauf an, in welcher Sache man aussagt. Wenn du, wal'iyadu billah, jemanden siehst, dass er Alkohol getrunken hat, und dann gehst du zum muslimischen Richter und verpetzt ihn, sage ich mal, ja, das geht dich nichts an. Das ist nicht dein Job. Das sollst du nicht machen. Hilf lieber ihm, mach Dawah mit ihm, mach Dua für ihn, hilf ihm davon abzukommen. Aber das ist nicht deine Aufgabe, das zu machen. Das ist eine verpönte Sache. Ja. Aber andersherum, das heißt, hier geht es um die Rechte Allahs. Andersherum, wenn es um die Rechte der Menschen geht, du hast einen Unfall mitgekriegt und du weißt ganz genau, wer schuldig ist, und du machst die Aussage, weil du es selbst gesehen hast, dadurch sorgst du dafür, dass ein Mensch sein Recht bekommt und dass jemand ungerecht behandelt wird. Das ist eine gute Art, Aussagen zu machen. Also das sind die. Und dann, sie versprechen und halten ihr Versprechen nicht, und es taucht unter ihnen Fettleibigkeit auf. Die Fettleibigkeit, liebe Geschwister, kann natürlich mehrere Ursachen haben. Uns interessiert nicht die Fettleibigkeit, die aufgrund von Elephantitis auftaucht, das heißt nicht aufgrund von irgendwelcher Krankheit, sondern uns die Fettleibigkeit im Sinne von, dass die Menschen nur noch auf ihr Essen achten, auf ihr Trinken achten, sich nur noch um ihr Diesseits kümmern und dadurch immer fetter werden und nur noch Diäten machen müssen und so weiter und so fort. Ja? Das ist die das ist das, was im Hadith hier gemeint ist. Fettleibigkeit, es geht nur noch um Dunya, was essen wir heute, was essen wir morgen, das Wichtigste im Leben ist das Essen. Und dann als inshallah letzten Hadith, نعم von Abdullah ibn Mas'ud, der Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, der ist bei Bukhari auch, ja, und bei Muslim. Jetzt kommt als letzter Hadith von Ab ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die danach und dann die danach, und danach wird es ein Volk geben, also auf Arabisch, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Dann werden Leute kommen, die noch bevor sie schwören, bezeugen, und noch bevor sie bezeugen, schwören. Gemeint ist, für sie spielt es keine Rolle, das hat alle für sie keinen Wert. Wenn man von ihnen verlangt zu bezeugen, sagen sie, ich bezeuge bei Allah und schwöre dazu. Oder wenn man von ihnen verlangt zu schwören, sagen sie, ich schwöre bei Allah und bezeuge auch noch dazu. Das heißt, die Sache hat für sie keinen Wert mehr, sie sind sich nicht bewusst, wie gefährlich es ist, etwas zu bezeugen und zu schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala und dabei zu lügen. Ihr wisst, dass es so eine schlimme Sünde ist, dass einige Ulama sagen, dafür gibt es keine Sühneleistung. Kafara gibt, warum? Weil, was ist der Sinn einer Sühneleistung? Der Sühneleistung ist, wenn jemand eine Sünde begangen hat und ich sage ihm, mach das und das, diese Sühneleistung, dann erwartet er, dass nachher seine Sünde weg ist, oder nicht? Wofür hat er das denn gemacht? Wenn du bei Hajj gewesen bist und du hast irgendeine Sache gemacht, wofür du ein Opfer bringen musst, dann bringst du dein Opfer und hast danach kein schlechtes Gewissen mehr. Weil wenn man dir jetzt noch sagt, deine Sünde ist immer noch da, dann sagst du dir, wofür habe ich das Opfer gemacht? Okay? Beim Schwören, wenn wir den Leuten sagen, zum Beispiel, wenn jemand schwört, sagt, ich schwöre bei Allah, ich werde nie wieder in das Haus so und so gehen. Und dann geht er in das Haus und sagt, jetzt musst du Sühneleistung machen, Kafara machen. Und dann ist die Sünde weg. Fertig. Dann hat er Qiyamah, wird nicht mit dir abgerechnet wegen der Sache. Im Gegenteil, inshallah wird er sogar für belohnt, weil er hat eine Ibadah gemacht. Aber jetzt, eine Person, die schwört, sagt, Wallahi, ich habe eine Person so und so gesehen, dass sie das und das tut. Und er weiß, er lügt dabei. Ja? Wird der Person sagen, ja gut, danach machst du einfach, holst du 10 armen Menschen und speist sie, dann ist das Lügen für ihn kein Problem mehr. Ja? Ja. Das ist, und das ist eben nicht der Fall. Deswegen, die Sühneleistung bringt in seinem Fall nichts, ja? weil diese Person ihr droht noch viel größere Strafe. Und eine zweite Auslegung ist, sie haben gesagt, er bezeugt und schwört, weil ihre Zeugnisse, sie haben keinen Wert mehr, weil man ihnen nicht mehr glaubt. Deswegen wird von ihnen verlangt, dass sie noch weiter so dazu schwören sollen. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, sagt in Bezug auf diese Überlieferung, kanu yadribunana ala shahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Ibrahim al-Nakha'i sagte, die Leute pflegten uns zu schlagen, damit wir die Zeugenaussage machen, obwohl wir noch klein waren. Diese Überlieferung weist darauf hin, dass eine Person, wenn sie zum Gericht kommt und der Richter verlangt von ihr, dass sie die Aussage machen soll, muss sie die Aussage machen, auch gegen ihren Willen. Und es weist auch darauf hin, dass die Zeugenaussage von Kindern oder von Kleinkindern in bestimmten Fällen akzeptiert werden kann, und die Gelehrten engen das aber allerdings ein und machen das nicht, weil Kleinkinder können beeinflusst werden. Ja? So haben die Gelehrten gesagt, grob, wenn Kinder unter sich ihnen irgendwas vorgefallen ist und man die Kinder befragt, noch während sie sich in dieser Situation befinden, ja, dann gilt die Zeugenaussage von den Kindern. Ja? Weil dann sind sie nicht beeinflusst worden, wenn der Richter überzeugt ist, dass die Kinder die Wahrheit sagen, weil sie noch in dieser Situation sind, wo zum Beispiel aus Versehen ein Kind das andere irgendwie verletzt hat oder im schlimmsten Fall sogar schlimmer als dies, und die Kinder sind noch im Schockzustand, und jetzt fragt jemand die Kinder, was ist passiert, dann kann man davon ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass sie die Wahrheit sprechen, ja? Wenn nicht sogar mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.